Sie hören Future Markets. Die Zukunft wird an der Börse gehandelt. Ein Podcast von der Aktionär.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview aus der Sendereihe Future Markets. Klar, es geht natürlich um das Thema Zukunft, aber das ist ja relativ vielseitig. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Erdbeeren. Ja, und wenn man jetzt denkt, was hat sich die Krämer denn da jetzt wieder rausgepickt? Es geht um Anbaumöglichkeiten, um natürlich lange Wege, logistische Probleme und CO2-Ausstoß und Emissionen zu reduzieren. Welche Möglichkeiten es da gibt und was ein Start-up sich da jetzt ausgedacht hat. Wie man tatsächlich Erdbeeren stapelt, in einem künstlichen Biotop von der KI gesteuert heranzüchten kann und das 365 Tage im Jahr, 24/7 sozusagen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem heutigen Gast, mit Klaas Arends von V-Greens. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ihr Leben dreht sich um Erdbeeren, darf man das so sagen?
Inzwischen ja. Ich habe es auch nicht so kommen sehen, aber inzwischen definitiv.
Wir kommen gleich auf V-Greens an sich zu sprechen. Es geht um den Anbau von Erdbeeren, aber auf eine besondere Art und Weise. Prinzipiell sucht man aber aktuell nach Lösungen, wie man Prozesse optimieren kann, wie man umweltschonender tatsächlich Obst und Gemüse anbauen kann, logistische Wege vermeiden kann. Was ist denn Ihrer Meinung nach aktuell das größte Problem, was es anzugehen gilt auf der Welt, wo man reduzieren muss, was man als nächstes angehen muss?
Letztendlich müssen wir das relativ divers betrachten, genauso wie der Markt selbst auch. Wir haben sehr häufig den Einfluss der Umweltbedingungen, der es sehr individuell macht, je nachdem, wo wir uns auf der Welt befinden. Letztendlich gibt es verschiedene Arten von konventionellem Anbau über Greenhouse bis hin zu Vertical Farming. Und wir müssen immer lokal schauen, was dort eigentlich die Probleme sind. Per se kann man allerdings sagen, dass gerade eben der Klimawandel einen großen Impact daran hat, dass die Qualität und aber auch die Produktionssicherheit eines der größten Themen sind, die hier beeinträchtigt werden, wo wir mehr Kontrolle in den Prozess bringen müssen. Und das ist eines der größten Probleme, mit dem wir gerade zu kämpfen haben, ist letztendlich Lebensmittelsicherheit.
Kommen wir mal auf das Thema Wasser und Wasserknappheit zu sprechen. Wie dramatisch wird uns und auch unsere nachfolgenden Generationen das betreffen, Ihrer Meinung nach?
Letztendlich werden wir insbesondere im inneren Bereichen von Kontinenten sehr viele Problematiken mit Wasserknappheit sehen. Das sehen wir ganz besonders in Amerika. Das werden wir aber auch hier in Europa sehr stark zu spüren bekommen. Und auch natürlich andere Kontinente, die bereits jetzt schon Probleme damit haben. Und wir müssen einen Weg finden, Wasser wieder verwendbar zu machen, ohne es wieder an die Umwelt abzugeben und dementsprechend dann in Anführungsstrichen zu verlieren.
Sie haben da auch beim Vertical Farming bei V-Greens eine Methode, die Sie anwenden, um Wasser zu sparen. Darauf würde ich gleich gerne kommen, aber eins nach dem anderen. Kommen wir erstmal auf Vertical Farming insgesamt zu sprechen. Beziehungsweise ich habe, es war ganz süß, ich habe gestern meinem Sohn gesagt, der fragte, was bei mir heute ansteht oder morgen ansteht. Und dann habe ich gesagt, es kommt jemand, der ganz, ganz viele Erdbeeren anbaut. Und dann guckt er mich an, mein Sohn ist 4 und sagt, kommt die Oma an die Börse? Da habe ich gesagt, naja, nicht ganz, ein bisschen mehr und ein bisschen größer. Und dann sind wir beim Thema Vertical Farming. Also im Prinzip gestapelt, KI-basiert, was hat es damit auf sich?
Ja, letztendlich Vertical Farming ermöglicht es erstmal per se 365 Tage im Jahr zu produzieren, das heißt 100% Unabhängigkeit von dem Klima, was uns umgibt. Das ist ein wichtiger Teil. Letztendlich kann ich Vertical Farming in verschiedenen Art und Weisen betreiben. Das kann ich in Lagen machen, das kann ich direkt in der Vertikalen machen. Wichtig ist dabei, dass wir uns hier auf die Pflanze konzentrieren, weil am Ende ist die Pflanze das Produkt bzw. diejenige Treiber, die das Produkt produziert. Und dementsprechend müssen wir hier die idealen Bedingungen schaffen. Unabhängig davon muss das Ganze aber dauerhaft gesteuert werden. Und wenn wir über größere Farmen denken, also die kleinen Kästen in den Supermärkten, also wir müssen etwas größer denken. Und wenn wir da über mehrere Hektar sprechen, macht es nicht unbedingt Sinn, hier nur auf ein Mehr-Augen-Prinzip zu setzen, sondern das Ganze sollte KI-gesteuert sein. Das heißt, die Parameter müssen kontinuierlich kontrolliert und dann auch angepasst werden. Und das mit einer KI zu verbinden, muss der nächste Schritt sein, damit wir diesen Massen bewältigen können und vorher Aktionen initiieren, damit entsprechend die Sicherheit gegeben ist, dass die Produktion auch weiterläuft.
Grundlegend erstmal Vertical Farming bedeutet, dass man in einem Raum, je nach Größe, Pflanzen stapelt.
Genau, also wenn wir da noch mal einen Schritt zurückgehen, letztendlich geht es darum, alles das zu tun, damit die Pflanze sich wohlfühlt. Sprich Licht dazugeben, eben entsprechend in Lagen, halt auch immer wieder eine Lage Licht dazu zu denken, Nährstofflösungen bereitzustellen und natürlich das Raumklima so zu konditionieren, dass CO2, Luftfeuchtigkeit, aber auch Temperatur den entsprechenden Bedingungen genügen.
Ist es überall umsetzbar, in jeglichen Räumen oder Hallen?
Es kommt ein bisschen auf die Vornutzung an, wenn es um Sicherheit geht, aber tendenziell lässt sich das beispielsweise hier in so einem Raum sehr gut retrofitten, ja.
Ich wäre absolut dafür, dass man hier auf unserer Balustrade ein paar Erdbeeren pflanzt. Ich komme da nochmal auf Sie zurück, Herr Ahrens. Aber was mir auffällt, ist, dass momentan alles den Zusatz KI bekommt. Ob es wirklich auch KI ist, finde ich, steht immer ein bisschen auf einem anderen Blatt Papier. KI zieht, egal ob das Schlagzeilen sind, das kriegen wir natürlich hier auch mit. Die Frage ist aber für mich erstmal, wo fängt KI an und wann ist es das tatsächlich? Wenn ich jetzt als landwirtschaftlicher Laie, so wie ich es beschreiben würde, sagen würde, naja, im Prinzip schaut auch ein klassischer, ein traditioneller Landwirt auf seine Pflanzen, hat natürlich einen gewissen Erfahrungswert, aber dieses Klima, was sie erzeugen durch die KI, ist doch eigentlich nichts anderes als einen Computer schalten und walten zu lassen. KI ist es ja tatsächlich erst, wenn es komplett eigenständig denkt, vorandenkt und dementsprechend handelt. Wie viel KI ist denn tatsächlich bei V-Greens drin?
Sehr spannende Frage, weil natürlich wirkt KI sehr häufig wie ein Buzzword. Um es direkt auf den Punkt zu bringen, wir reden hier nicht über eine große KI, sondern es gibt verschiedene Anwendungsfelder, wo KI zum Einsatz kommt. Das haben wir vor allem bei Regressionsmodellen, das heißt statistischen Modellen, wo der Computer entscheiden muss, wie wahrscheinlich ist zum Beispiel die Ernte von XYZ. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe eine Farm, die hat eine bestimmte Kapazität von beispielsweise 1000 Tonnen pro Farm. Und die KI sagt mir dann letztendlich über entsprechende statistische Modelle, zu 99%, oder 95% ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ernte so qualitativ ist, also sprich gemessen an dem Zuckergehalt bei den Erdbeeren als Beispiel, mhm, und an der Menge, dass man sagen kann, okay, an Tag X und Y werden dort entsprechend 1,2 oder 1,25 Tonnen rauskommen. Das heißt hier Regressionsmodelle, Vorhersagen in die Zukunft zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir ganz klassische Image Analysis, also Bildverarbeitungsmöglichkeiten, wenn es darum geht, entsprechende Krankheiten zu predikten, also zu vorhersagen. Mhm. Oder wenn es darum geht, ein bestimmtes Verhältnis zwischen Anzahl an Früchten und Leaf Area, also sprich der Blattoberfläche. Wie viel Photosynthese kann im Verhältnis zur Erdbeere eigentlich erbracht werden, sodass wir vorhersagen können, wie hoch der Zuckergehalt am Ende in der Frucht ist.
Kann man das steuern, dass man sagt, ich möchte jetzt besonders süße Erdbeeren haben?
Und genau darum geht es, dass wir genau diese Ansätze von KI nutzen, implementieren in einer Software und das Ganze nennt man am Ende des Tages Crop Model, das heißt auch hier wieder ein mathematisches Modell, was zugrunde gelegt wird, um Input-Output in Bezug auf die Parameter der Pflanze so zu steuern, dass wir am Ende entweder die Zuckergehalt oder aber auch die Menge, weil wir hier eine inverse Korrelation zwischen Menge und Qualität haben, nutzen können.
Wie sieht es denn mit der Widerstandsfähigkeit aus? Denn ein großes Problem ist ja gerade bei den langen logistischen Wegen, egal ob bei Obst, Gemüse, Fleisch, was auch immer und auch Getreide, das sehr viel verdirbt auf dem Weg hierher. Und wir haben ja leider alle mittlerweile schon gelernt, dass wenn keine Pestizide dazukommen oder keine chemischen Unterstützungen, dass die Früchte oder das Lebensmittel selbst noch schneller verdirbt.
Ja, letztendlich, keep it simple, wir müssen die Wege verkürzen. Also es macht nur bedingt Sinn, entsprechend aus dem Süden Europas in den Norden Europas Produkte zu schiffen, die nicht nachreifen, wie beispielsweise die Erdbeere. Mhm. Wir haben hier einen Prozess, der nicht nachreift, sondern vor allem dadurch, dass wir die Kühlketten haben, die benötigt werden, damit der Geschmack erhalten werden kann. Nichtsdestotrotz am Ende des Tages Kondensat im Laden. Bedeutet, man hat feuchte Produkte, vor allem im Laden. Das sehen wir sehr, sehr häufig bei sehr, sehr langen Lieferketten. Und wie Sie es gerade sagten, es verdirbt sehr, sehr viel. Dementsprechend müssen wir die Logistikwege kurz halten und vor allem ein wichtiger Punkt, datengetrieben produzieren. Denn das ist das Stichwort neben KI, was wir viel mehr fokussieren sollten, ist eben datengetrieben zu produzieren. Wir haben in dem Handel entsprechende Daten, was die Abnahmemengen je nach Standort angehen. Und die müssen eingespeist werden in unser System, sodass wir bedarfsgerecht produzieren können. Ein Thema, was uns in der Zukunft sehr stark beschäftigen wird, ist eben diese Überproduktion oder Unterproduktion zu vermeiden, damit wir nicht eben woanders auf dem Globus sourcen, also sprich die Produkte dann aus Peru beziehen, nur weil wir hier unterproduziert haben, was im Moment sehr stark der Fall ist, weil die domestische Produktion von Erdbeeren sehr stark zurückgeht. Und dementsprechend müssen wir dem entgegenwirken und datengetrieben produzieren.
95% weniger Wasser und 0% Pestizide. Damit werben Sie bei V-Greens. 95% weniger Wasser. Wie darf ich mir das denn vorstellen?
Ja, letztendlich klassisch gesehen, ganz kurzer Disclaimer vorab, nicht alle Produktionsarten lassen sich über einen Kamm scheren. Nicht jeder Landwirt nutzt gleich viel Wasser für sein Kilogramm Erdbeeren, das möchte ich da vorab sagen. Nichtsdestotrotz kann man hier eine Spanne wählen, auch zuletzt in einigen Zeitungsartikeln wurde das Thema aufgegriffen, 300 bis 400 Liter pro Kilogramm Erdbeeren, die an Frischwasser benötigt werden. Mhm. Und wenn wir darüber sprechen, 95% weniger Wasser zu nutzen, dann reden wir hier über 5 Liter Wasser pro Kilogramm Erdbeere. Und wie machen wir das? Wir rezirkulieren das Wasser. Das bedeutet, dass die Nährstofflösung, die reingegeben wird, also die der Pflanze zur Verfügung gestellt wird, zurückläuft, hier wieder entsprechend entkeimt wird und wieder in einem Zyklus in Balance gehalten wird. Das heißt, die Nährstofflösung...
Ganz kurz für mich als Laie. Man gibt der Pflanze Nährstoffe, aber die braucht sie ja. Die scheidet sie ja nicht, ohne die verwertet zu haben, wieder aus. Kann ich ja schlecht das wieder zuführen zum Wasser, oder?
Genau, also das heißt, wir haben partiell entsprechende Nährstofflösungen, die kontinuierlich nachgegeben wird. Wenn die Pflanze diese verbraucht hat und verarbeitet hat, geben wir diese nach. Das heißt, wir haben in bestimmten Batches Anzahlen von Pflanzen, sagen wir, wir haben jetzt 50.000 Pflanzen, die mit einer Nährstofflösung versorgt werden, letztendlich immer eine dauerhafte Steuerregelung des Prozesses. Das heißt, wir nehmen, nachdem die Pflanzen die Nährstofflösung bekommen haben, Werte auf, schauen, okay, stimmen die mit unseren Sollwerten und geben dann entsprechende Nährstofflösung wieder zu.
Also ist das Kondenswasser angereichert mit Nährstoffen, die Pflanzen wiederkriegen?
Das Kondenswasser ist das nächste Thema. Letztendlich transpirieren Pflanzen sehr, sehr viel Wasser. Mhm. Und das werden wir entsprechend durch Lüftungssysteme in Form von kühlenden Einheiten wiedergewinnen und wieder zurückführen in den Tank.
Die andere Frage ist, man möchte auf der einen Seite natürlich die CO2-Emissionen verringern, die logistischen Wege verkürzen oder gar vermeiden. Das andere Problem, was wir auch nach wie vor haben, ist, es gibt halt noch keine kalte Fusion und wir haben noch nicht Energie für lau und auch nicht im Überfluss. Wie hoch ist denn tatsächlich das Energielevel, was reingesteckt werden muss, um dieses KI-gesteuerte Biotop aufrechtzuerhalten?
Letztendlich gibt es hier viele verschiedene Betrachtungsweisen, je nach Pflanze, die wir betrachten können. Bei der Erdbeere liegen wir etwa bei 24 Kilowattstunden pro Kilogramm. Mhm. Bedeutet letztendlich, dass wir hier diese Amount of Energy benutzen, um ein Kilogramm Erdbeeren zu produzieren. Der Punkt dabei ist, dass wir auch hier wieder interagieren müssen mit unserer Infrastruktur. Es gibt einen Grund, warum sich Vertical Farming per se noch nicht durchgesetzt hat. Wir haben viele Negativbeispiele zuletzt gehört in der Industrie, aber auch einige positive. Und das, was ganz klar sich durchsetzt, ist ein intelligentes Energiemanagementsystem. Das heißt, was ist noch ein Teil unserer Software? Und das ist eigentlich so der große Schritt, den wir gehen wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass Vertical Farming ein Teil der neuen Produktionsstrategie sein wird von vielen Produzenten. Wir müssen es denken als virtuelle Batterie. Ganz kurz gesagt, wir passen uns eigentlich nur noch an die Strombörse an. Wir können entsprechende Grenzwerte definieren, wenn es um den Strompreis geht, und fahren dann entsprechend die Farm zurück, wenn die Strompreise in Peaks zu hoch werden. Aber unser Crop Model weiß genau, und da sind wir wieder bei dem Thema KI, was damit mit den Pflanzen passiert. Nämlich also 20% des Lichtes für 1-2 Tage weg, heißt das dann genau 20% oder 16% oder 18% weniger Ertrag. Und genau das macht unsere Software am Ende des Tages, um genau diese Wahrscheinlichkeit auszugeben, was am Ende dabei rauskommt, wenn ich ein bisschen Strom wegnehme.
Kommen wir nochmal zurück zu den Wurzeln, back to the roots. Das ist die klassische, die traditionelle Landwirtschaft, natürlich auch die Erde, die Flächen arg strapaziert und mitnimmt, weiß man mittlerweile. Nichtsdestotrotz wird jeder Landwirt mit Sicherheit sagen, naja, das geschulte Auge kann nicht durch die KI ersetzt werden. Nachvollziehbar für Sie?
Partiell. Letztendlich, es geht immer um Managing Capacity. Es geht immer darum, wie viel schaffe ich es in einer Zeit zu kontrollieren. Mache ich es mit Stichproben? Kann ich ein entsprechendes Feld wirklich begutachten? Wir reden vor allem in der Landwirtschaft über sehr, sehr große Flächen.
Ja.
Wir reden hier über hunderte Hektar teilweise. Und zu sagen, dass man das mit dem geschulten Auge hinbekommt, mit Drohnen, mit GPS, mit Satellitenbildern, was auch immer, das sind alles Ansätze. Aber wenn wir nach dem Ansatz der Problemvermeidung gehen, sollten wir hier definitiv die Intelligenz nutzen, die uns zur Verfügung steht, in Form von Image Analysis. Also wirklich zu schauen, was machen die Bilder, was machen die Umweltparameter, um dann Rückschlüsse zu ziehen. Auf die Masse gesehen, glaube ich, wird definitiv die KI hier überwiegen. Aber ich möchte natürlich dem einzelnen Landwirten mit seinem eigenen Feld überhaupt nicht Schlechtes unterstellen, sondern vielmehr, ich glaube, die größere Kapazität ist einfach nur bewältigbar, wenn wir künstliche Intelligenz bzw. Technologie hier im Einsatz haben.
Glauben Sie, dass dieses Modell das traditionelle, klassische Landwirtschaften in naher Zukunft ersetzen wird?
Nahe Zukunft glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden partiell, insbesondere in Metropolregionen, hier eine Diversifizierung sehen. Das heißt, insbesondere im Premium-Bereich und auch in dem etwas gehobenen mittleren Bereich, wir reden hier über 15 bis 25 Euro das Kilo, wo wir aber auch ganz klar den Trend hinsehen, wenn wir das ganze Jahr betrachten. Jetzt nicht nur Saison, sondern das ganze Jahr haben wir schon diese Preise.
15 Euro pro Kilo Erdbeeren.
Genau, das sind eigentlich jetzt so die klassischen Preise, wenn wir Richtung Herbst und Winter schielen und auch Anfang des Frühlings. Im Sommer, klar, sehen wir immer noch die 10 bis 12 Euro das Kilo. Letztendlich muss man allerdings dazu sagen, dass der Trend immer mehr gegen 15 bis 20 Euro das Kilo geht. Wir siedeln uns in diesem Bereich an und ich glaube, dass es hier eine Diversifizierung stattfinden wird, dadurch, dass wir auf jeden Fall sichern stellen müssen, dass wenn wirklich an die nächste Flutkatastrophe oder was auch immer kommen mag, abfedern können und dementsprechend auch hier Sicherheit und Kontrolle ein sehr, sehr guter Gang sein wird, wenn gerade eben entsprechende Ereignisse wieder auftreten.
Was ich tatsächlich ganz spannend finde, ist, Sie sprachen gerade die Jahreszeiten an. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich bin mit 13 Jahren illegalerweise Trecker gefahren. Und bei uns und bestimmt bei zig anderen wird einem eigentlich beigebracht, dass man sich den Jahreszeiten entsprechend auch nicht nur ernährt. Dafür sind wir alle, auch ich, sehr verwöhnt, dass man sehr viel kaufen kann. Aber nichtsdestotrotz spricht ja nichts dagegen, ein Herbstgemüse im Herbst zu ernten, zu verzehren oder vielleicht auch einzukochen, dass man sich an diese biologisch natürlichen Zyklen hält.
Ja.
Klar, ich weiß, Angebot und Nachfrage, das eine dominiert das andere, ist mir völlig klar. Aber ist es nicht mit dem Bewusstsein auf die Umwelt auch eher von Vorteil zu sagen, wir erziehen in Anführungszeichen den Menschen, die Gesellschaft eher wieder dahin, was für ihn selbst und auch für die Erde selbst gut ist?
Das ist ein sehr romantisierender Ansatz, wie ich finde, definitiv gerade mit der Geschichte vom Land. Und es macht absolut Sinn, sich der Natur anzupassen, wenn wir es schaffen würden, im Einklang mit der Natur zu leben. Nur man stellt spätestens in 2023, eigentlich schon längst, aber schon jetzt fest, dass wir das nicht hinbekommen als Menschheit, sondern wir haben den Klimawandel verursacht und wir sind nicht gerade auf dem Weg, es besser zu machen. Dementsprechend ist das ein ganz klarer Beweis dafür, dass wir nicht im Einklang mit der Natur leben können, wenn wir die Gesamtheit betrachten. Und natürlich müssten wir das tun, aber letztendlich geht es bei V-Greens viel mehr um die Alternative. Wir haben eine nachhaltige Alternative gegenüber denjenigen Erdbeeren, die eben aus entsprechenden Regionen kommen, die teilweise bis zu 3, 4, 5 Kilogramm CO2 pro Kilogramm verursachen an CO2. Und dem müssen wir Herr werden. Es geht nicht darum, die domestische Produktion zu verdrängen, sondern es geht einfach nur darum, mehr Sicherheit zu schaffen, mehr Transparenz in Form von datengetriebener Produktion, aber darüber hinaus halt auch die entsprechenden Importe hier zu ersetzen. Das heißt, es geht eher darum, die Importe wegzudrängen, da diese eine gewisse Lose-Lose, schlechte Umweltbilanz und gleichzeitig schlechte Qualität. Am Ende des Tages hat keiner gewonnen.
Gut, dann kommen wir von der Romantik hin zum klassischen Kapitalismus. Sie hatten eben schon gesagt, an welche Preise man sich da gewöhnen sollte, was man im Auge haben sollte. Trotzdem bleibt natürlich die Zielgruppe relevant. Ist das etwas, was man beispielsweise vielleicht auch bei höherpreislichen, höher segmentierten Restaurants sich vorstellen kann, dass man seine eigene Anbaukiste hat, wo man den Salat, die Erdbeeren züchtet? Ist das eher an Supermärkte oder wirklich an Endverbraucher gerichtet, von V-Greens jetzt die Farmen?
Letztendlich produzieren wir hier eigentlich nur den Standard. Unser Businessmodell sieht so aus, dass wir im B2B-Bereich unterwegs sind. Das heißt, wir richten uns ganz klar an Produzenten, Händler mit einer vertikalen Integration, aber auch darüber hinaus Produzenten. So, letztendlich bieten wir die Standards an von 100, 500 und 1000 Tonnen Produktionskapazität. Müssen wir uns also vorstellen, die kleinste Einheit sind 1500 Quadratmeter bis hin zu 11.000 Quadratmeter. Das heißt, wir reden hier über einen Hektar, der normalerweise wesentlich viel mehr Land normalerweise verschlingen würde. Dementsprechend richten wir uns hier eher an entsprechende Distributoren, Großerzeuger und jene, die eben entsprechend diesen Nutzen aus dieser Facility ziehen können, vor allem auch vertreiben können und weniger an einzelne Restaurants, weil hier verlieren wir uns im Kleinen, wenn ich das so sagen darf, und müssen eben entsprechend mit unserer Infrastruktur zusammenarbeiten. Wir müssen mit Großhändlern zusammenarbeiten, wir müssen mit Händlern, Lebensmitteleinzelhändlern zusammenarbeiten, weil nochmal, hier liegen die Daten, im Handel liegen vor allem die Daten, und wenn wir diese nutzen, um diese mit der Produktion übereinzulegen, haben wir eine Möglichkeit, planbar zu produzieren und eben entsprechend auch planbare Verträge zu schließen, die bis dato so noch nicht gang und gäbe sind, sondern wir, naja, man kennt es häufig, dass der Erzeuger und der Händler nicht immer die gleiche Sprache sprechen und das nicht unbedingt immer einfach ist.
Das stimmt, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Sie haben sich jetzt auf die Erdbeere spezialisiert. Ich traue mich jetzt mal zu sagen, dass das ja eher ein Luxusobst ist. Also von der Erdbeere kann man jetzt nicht ganze Bevölkerung ernähren, obwohl ich sie auch nicht missen möchte. Ist dieses Modell denn, was die datenbezogene Zucht angeht, auch übertragbar auf andere Lebensmittel? Und wenn ja, welche würden sich anbieten? Beispielsweise Getreide ist ja jetzt, ja, muss man schon sagen, eigentlich viel notwendiger als eine leckere Erdbeere.
Absolut. Letztendlich, um die ganze Industrie einmal kurz dafür zu sensibilisieren, was die Industrie gerade, in welchem Stadium wir uns befinden. Wir befinden uns immer noch gerade in den Kinderschuhen dieser gesamten Vertical Farming Industrie. Vertical Farming per se gibt es schon lange, seit über 100 Jahren, aber nichtsdestotrotz fängt es jetzt gerade erst ökonomisch an Sinn zu machen. Durch die LED-Technik etc. Was muss das Ziel sein, wenn es gerade um Lebensmittelsicherheit geht? Es geht vor allem um generative Pflanzen, also jene, die dann entsprechend die Produkte selbst produzieren, weg von den vegetativen Pflanzen. Salate, ich denke, jeder, der vor dem Salatregal stand, weiß, das ist selten leer. Und dementsprechend müssen wir den Shift hinbekommen, um generative Pflanzen, jene Pflanzen, die viel länger im System verweilen als nur 20, 30 Tage, sprich die, die gemanagt werden müssen, wo es hier wirklich über Zyklen geht, die wesentlich länger sind und es wesentlich filigraner ist, diese zu kultivieren. Die Erdbeere ist der Proxy, eine Blaupause. Darüber hinaus ist es möglich, hier Himbeeren, Blaubeeren, Melonen anzubauen und irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir partiell in Gebieten der Welt proteinlastigere Pflanzen nutzen, um mehr Nährstoffe in entsprechenden Regionen produzieren zu können.
Gibt es das jetzt schon?
Es gibt die ersten Trials. Man muss aber ganz klar dazu sagen, das ist im Moment überhaupt nicht ökonomisch viable. Deswegen auch dieses Luxusgut. Wenn wir uns andere große Innovationen anschauen, ist hier häufig der Anker im oberen Segment, um dann über die Masse und vor allem dann auch über die Zeit in den Massenmarkt zu gehen und vor allem dann auch nährstoffhaltigere Früchte und generell Früchte zu fokussieren. Weil letztendlich geht es darum, wir müssen zusehen, dass wir insbesondere durch die Verschiebung von Bevölkerungsgruppen immer zusehen, dass in entsprechenden Bereichen auch eine Lebensmittelsicherheit herrscht. Und das müssen wir mit partiell anbaubaren Vertical Farming Lösungen schaffen.
Wenn man jetzt von Obst und auch Gemüsesorten ausgeht, die nicht bei uns heimisch sind beispielsweise. Ja klar, die Erdbeere und auch die Blaubeere, die kann man auch bei uns ernten. Aber Lebensmittel, die mehr Wärme brauchen, seien das irgendwelche Zitrusfrüchte etc. pp. Ist es so, dass es tatsächlich auch deutlich mehr Energie und mit höheren Kosten verbunden ist, wenn man das hier anbauen würde, auch über Vertical Farming? Ich weiß nicht, ob das möglich ist vom Aufbau. Oder ist das Quatsch, dass man dann sagt, nee, da sollte man dann wirklich auch die Region in der Region oder das Obst in der Region anbauen und hier bei unseren Leisten bleiben?
Ja, also ich denke, wir sollten jetzt nicht anfangen, irgendwelche Avocado-Bäume unter LEDs zu züchten. Also das kann man ganz einfach sagen, dass wo erst Holz produziert werden muss, um dann eine Frucht rauszubekommen, ja, ist meistens Musik von übermorgen. Das können wir mal als Trial machen, aber das war's auch. Da kommen wir in einfach Sphären, die machen keinen Sinn. Wenn man das mal ungefähr hochrechnet, liegen wir dann bei 50 bis 100 Euro, je nach Art, aber für eine Avocado beispielsweise. Hm. Das lässt sich beim besten Willen nicht darstellen und man muss hier auch den Sinn hinterfragen. Die Mission von V-Greens geht ganz klar in Richtung Food Security und entsprechender Wissensaufbau, wenn es um generative Pflanzen geht. Aber wir müssen natürlich auch schauen, was ist sinnvoll. Letztendlich werden wir auch nicht immer eine Avocado benötigen, sondern es geht jetzt darum, einmal diesen Teil aufzuzeigen, was möglich ist im Bereich der generativen Pflanzen, um dann eben entsprechend auch partiell in der Welt die Sinnhaftigkeit zu überprüfen, die Nachhaltigkeit zu überprüfen und dementsprechend dann dort vor allem in Metropolregion entsprechende Farmen aufzubauen. Genau. Und letztendlich rückwärtsgewandt, jegliche vegetative Pflanzen haben viele Firmen schon gemacht. Da sind wir eigentlich schon relativ weit. Also wenn wir hier über Salate, Kräuter etc. sprechen, das lässt sich rückwärtsgewandt immer wieder implementieren.
Ein kleiner Blick in die Zukunft. Was glauben Sie, ist gerade im Anbau the next big thing? Und wann darf man das erwarten?
The next big thing im Vertical Farming Sektor sind tatsächlich meiner Meinung nach vor allem Pilze und aber auch die Erdbeere. Letztendlich ist das der Grund, warum wir auf die Erdbeere gehen. Wir sind damit nicht alleine. Wir sehen viele kleine Firmen, die dieses Problem adressieren und hier mit der Erdbeere starten. Und ich glaube, bis sich das umsetzt, wir müssen hier verstehen, dass es nicht nur um Software geht. Es geht nicht nur um Hardware. Es geht nicht nur um Pflanzen, sondern es ist dieses Dreieck, was geschaffen werden muss. Und das braucht Zeit, bis so etwas ausgerollt wird. Und naja, vielleicht war das ja auch das Problem der Vergangenheit im Bereich Vertical Farming, dass zu schnell zu viele Gewinne erwartet wurden. Vertical Farming ist langsam. Wir müssen hier damit rechnen, dass die Testzyklen über Jahre überdauern. Und dementsprechend haben wir diesen Dreiklang, der beachtet werden muss. Und deswegen glaube ich, ist the next big thing im Vertical Farming tatsächlich der Pilzanbau, genauso wie der Erdbeeranbau. Und das müssen wir jetzt erstmal ausrollen. Und ich glaube, das wird sich die nächsten 7 bis 10 Jahre erstrecken.
Was mich noch interessiert ist, wie geht es vonstatten mit der Ernte? Ist man da mit so einer, wie in der Bibliothek, mit so einer rollbaren Leiter in der Halle unterwegs? Macht man das per Hand? Gibt es da Computer für? Gibt es da Roboter für?
Wir müssen zwei Dinge in der Farm betrachten. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, die Energiekosten, wir haben es gerade angesprochen, mit der virtuellen Batterie zu beachten. Auf der anderen Seite ein ganz wichtiger Punkt, intralogistische Kennzahlen. Es geht hier um Durchlaufzeiten, Taktzeiten etc. Und ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich selber zur Pflanze und ernte oder die Pflanze kommt zu mir. Dementsprechend müssen wir eventuell mit verfahrbaren Anbaumöglichkeiten arbeiten, die dann eben entsprechend die Ernte zum Erntehelfer bringen. Bei der Erdbeere haben wir eine sehr gute Möglichkeit, wie aber auch bei jeglichen vegetativen Pflanzen wie Salat und Kräuter, hier robotisiert zu arbeiten. Also sprich, robotergestützte Ernte zu implementieren. Und da sind wir wieder bei der KI. Erdbeererkennung, Reifegradbestimmung und dann eben entsprechend hier zu kompensieren, den Menschen zu kompensieren in der Ernte und mit dem Roboter zusammenzuarbeiten, kollaborativ mit beispielsweise einem Cobot oder sonstigen Möglichkeiten, hier eben entsprechend die Ernte auch von Robotern an einem Standort durchführen zu lassen. Das heißt, der Roboter fährt jetzt nicht irgendwelche Levels ab und fährt in die Höhe, sondern bleibt vielleicht an einem Ort und hat nur eine lineare Verfahrmöglichkeit, um dann eben entsprechend die Erdbeeren in der jeweiligen Etage hier zu ernten. Aber bei uns bewegen sich nun mal die Erdbeeren.
Das heißt, ich stelle mir das jetzt vor, da ist eine Maschine und dann kommen die Erdbeeren im Prinzip wie durchs Fließband und die Maschine erkennt rot, groß, fertig, nehme ich.
Ich habe eine Pflanzenwand mit beispielsweise 500 Pflanzen, 250 Pflanzen auf jeder Seite und entsprechend zwei Roboter, die sich dieser Wand annähern können und eben entsprechend axial verfahren, sodass sie dann hier eben entsprechend die Wand fährt durch, der Roboter sichtet die Erdbeeren, erntet, die Wand fährt weiter durch, es wird wieder geerntet, in dem nächsten Level geerntet und so weiter. Sodass wir hier eben entsprechend mit klassischen intralogistischen Kennzahlen arbeiten können, was sehr, sehr wichtig ist in diesem Bereich, dadurch, dass Labor natürlich auch ein sehr, sehr großer Kostenfaktor ist, was wir vor allem hier in der westlichen Welt unbedingt runterkriegen müssen.
Wie sieht es denn, Butter bei die Fische, wie sieht es denn aus mit der Profitabilität bei V-Greens?
Ja, letztendlich verkaufen wir die gerade genannten Standardmodule. Es geht hier darum, weniger Flexibilität, mehr Effizienz. Das ist ein ganz großes Stichwort, das wir aus den vergangenen Farmen und Companies gelernt haben, dass nicht unbedingt die Möglichkeit von Dill über Salat bis hin zur Blaubeere und Chili alles in einem System sein sollte, sondern wir müssen über Effizienz reden. Wir müssen nicht nur über Energie über Effizienz reden, sondern halt generell auch im CapEx-Bereich. Das heißt, wir müssen es so gestalten, dass wir so lean wie möglich produzieren, einerseits die Farm aufbauen und auch produzieren. Das heißt, wenn wir hier über ein 1000-Tonnen-Modul sprechen, haben wir eine Amortisationszeit von etwa 8 Jahren. Mhm. Das beinhaltet natürlich viele Faktoren, wie beispielsweise dem Strompreis, dem Verkaufspreis etc. etc. Deswegen sind eben entsprechende vertikale Integrationen beim Händler ein sehr, sehr wichtiger Prozess, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der es möglich macht, nicht nur datengetrieben zu produzieren und bedarfsgerecht, sondern aber auch eben entsprechend die Supply Chains per se kurz zu halten, um eben entsprechende Faktoren wie Verlust innerhalb der Lieferkette oder eben entsprechend Zeitverluste zu reduzieren und dementsprechend dann halt auch profitabel produzieren zu können.
Hat man sich da bei V-Greens ein Datum gesetzt, ein Jahr gesetzt, wo man sagt, ab diesem Zeitpunkt wollen wir die Zahlen schwarz haben?
Per se für V-Greens haben wir uns das natürlich gesetzt. Wir reden hier über 2026. Mhm. Das heißt, wir gehen jetzt gerade raus in den Verkauf der entsprechend gerade genannten Module. Wir suchen Kunden in diesem Bereich. Wir haben bereits schon sehr interessante Gespräche. Wir sind auch schon bei mehreren Kunden einen Schritt weiter. Nichtsdestotrotz müssen wir das Ganze standardisiert ausrollen und hier eben entsprechend in den nächsten 1-2 Jahren diese Farmen aufbauen, um eben genau das Geschäftsmodell im B2B-Bereich gemeinsam aufzubauen. Ein wichtiges Statement: Wir sind nicht da, um alles alleine zu machen. Wir sind hier, um die Daten des Handels, um die entsprechenden Logistikketten von Genossenschaften, von Händlern, von Großhändlern nutzbar zu machen und gleichzeitig mit der Strombörse, mit Aggregatoren direkt zusammenarbeiten zu können. Wir sehen das Ganze als Netzwerkeffekt, der dann natürlich auch den Generalunternehmer mit ins Boot holen muss, weil wir wollen nicht alles alleine verantworten, sondern das Ganze ist muss in der Gesamtheit gedacht werden. Und deswegen diesen Weg wollen wir gehen und dementsprechend schwarze Zahlen ab 2026.
Dafür drücken wir natürlich die Daumen. Was mich final noch interessiert, ein Teil dieser Kette könnte natürlich auch der Staat sein. Wie sieht es da mit staatlichen Förderungen aus, was solche Anbaumöglichkeiten angeht?
Ja, letztendlich haben wir natürlich im Bereich Forschung und Entwicklung viele staatlich geförderte Möglichkeiten, um natürlich Rückzahlungen beispielsweise für Personal, aber auch den Hardware-Bereich zu initiieren. Das heißt, da sehe ich eigentlich schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auf EU-Ebene viele Projekte, die partiell funktionieren können. Wichtig ist, dass wir mehr im Climate-Tech-Bereich tun. Letztendlich gibt es viele Fondsideen, die hier aufgesetzt werden müssen, aber gerade im Bereich Climate Tech.
Was muss man sich genau darunter vorstellen?
Unter Climate Tech eigentlich alles, um unsere Möglichkeit von Essensproduktion bis hin zu Logistik, was auch immer, so zu gestalten, dass wir robust und vorbereitet in die Zukunft gehen, in Form von Kontrolle und weniger auf, das haben wir immer so gemacht, das wird schon gut gehen. Und es haben genügend Beispiele gezeigt, dass das nicht immer der Fall ist, gerade wenn es um kritische Infrastrukturprozesse geht. Und es geht nicht um den Klimawandel, es geht auch um Szenarien, die wir jetzt gerade natürlich durch entsprechende Kriege sehen, wenn es um Supply Chain Probleme geht. 75% aller Supply Chains waren gestört, als der Krieg angefangen hat. Ja. Und hier müssen wir ganz klar darüber reden, sondern wir müssen im Climate Tech adressiert eben mehr die Unabhängigkeit, bedingt durch den Klimawandel natürlich, aber auch viele andere Faktoren, um hier mehr Kontrolle, mehr entsprechende Transparenz in Prozesse zu bringen. Und hier muss meiner Meinung nach der Staat auf jeden Fall mehr entsprechend fördern und initiieren. Startups ist eine Sache, es geht nicht nur um Startups hier, sondern es geht auch um stehende Firmen hier Anreize zu schaffen, um uns mehr auf die Zukunft vorzubereiten und das in Form von Kontrolle, in Form von datengetriebener Transparenz.
Herr Arends, ein sehr spannendes Thema. Ich sage vielen herzlichen Dank für den doch sehr vielseitigen Einblick, den Sie uns geliefert haben. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für Sie, Ihr Team und eine gute Erdbeerernte und Produktion. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen ebenfalls gefallen. Vielleicht ist das auch genau ein Thema für Sie, was nachhaltigen Anbau angeht, was natürlich auch uns mit unserer Ernährung immer betrifft und ein viel wichtigeres Thema sein sollte. Ich sage für heute danke für das Zuschauen der Sendung Future Markets und freue mich auch beim nächsten zukunftsträchtigen Thema wieder auf Sie. Danke für heute. Thank you.